Deutschlandfunk. Hintergrund.
Simbabwes weißes Gold. Lithiumboom, Korruption und illegale Geldströme. Von Leonie March.
In Simbabwes Hauptstadt Harare sitzt Pharrei Maguvu an seinem Schreibtisch. Die Tür nach draußen steht offen. Ein gepflegter Garten umgibt das Center for Natural Resource Governance. Maguvu hat diese zivilgesellschaftliche Organisation gegründet. Sie setzt sich für die Rechte der Bevölkerung in Bergbaugebieten ein, für Transparenz und einen Abbau, der die Umwelt schont.
Angesichts unserer Arbeit sollten wir eigentlich die besten Freunde der simbabwischen Regierung sein, jedenfalls wenn sie den Rohstoffreichtum unseres Landes wirklich für die Entwicklung nutzen wollte. Aber wir werden fast wie Staatsfeinde behandelt.
Denn das Regime, davon ist Maguvu überzeugt, ist in illegale Rohstoffgeschäfte verwickelt. Die Regierung weist das zwar immer wieder zurück, aber auch Organisationen wie Human Rights Watch haben dafür Beweise zusammengetragen. Vor über 10 Jahren hat Maguvu zusammen mit anderen Aktivisten Menschenrechtsverletzungen beim illegalen Handel mit Diamanten aufgedeckt. Auch das Militär soll sich daran beteiligt haben. Seine Organisation wird finanziell aus dem Ausland unterstützt, unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung und von Brot für die Welt. Im letzten Jahr veröffentlichte sie einen Bericht zum ausufernden Goldschmuggel. Funktionäre der Regierungspartei ZANU-PF sollen darin ebenso verstrickt sein wie südafrikanische Geschäftsleute und Kunden in Dubai. Während Maguvu im Ausland mit Preisen für seine Arbeit ausgezeichnet wird, wurde er in seiner Heimat festgenommen und erhielt Morddrohungen. Aber das schüchtert ihn nicht ein. Der gestandene Aktivist hat bereits einen neuen Rohstoffsektor im Visier, den Lithiumbergbau und damit das sogenannte weiße Gold. Gerade ist er von einem Besuch einer Mine im Südosten Simbabwes zurückgekehrt.
Die Arbeiter erhalten Sklavenlöhne. Sie werden teils in unserer wertlosen lokalen Währung bezahlt, teils in US-Dollar. Sie verdienen etwa 100 US-Dollar im Monat und beklagen sich über ihre Wohnverhältnisse und lange Arbeitstage. Einige bekommen nie frei, nicht mal einen Tag. Das ist Grund zur Sorge.
Als auch andere Missstände dieses Bergwerks öffentlich wurden, ordnete die Regierung zwar eine kurzfristige Stilllegung des Betriebs und eine Untersuchung an, aber es ist nicht bekannt, dass darüber hinaus Konsequenzen gezogen wurden. Der Lithiumabbau werde auf Kosten der Arbeiter massiv ausgeweitet, kritisiert Maguvu. Simbabwe baut den Rohstoff schon seit über 70 Jahren ab, gehört weltweit zu den 10 größten Produzenten. Lukrativ war das Geschäft lange nicht. Erst in den vergangenen Jahren ist die internationale Nachfrage massiv gestiegen, denn Lithium-Ionen-Batterien sind für die Energiewende und die E-Mobilität zentral. Die meisten E-Autos sind auf diese Batterien angewiesen. Dieser Boom habe erhebliche Folgen, sagt Pharrei Maguvu nach seinem Ortstermin in einer der ältesten Minen Simbabwes.
Seit die Chinesen den Betrieb vor einigen Monaten übernommen haben, ist mehr Lithiumkonzentrat gefördert und außer Landes geschafft worden als in 20 Jahren davor. Uns wurde gesagt, dass jeden Tag etwa 42 Lastwagen zum Hafen in Beira unterwegs sind, um das Erz nach China zu verschiffen.
Der Hafen von Beira liegt in Mosambik. Simbabwe ist ein Binnenstaat ohne Küsten und für den Transport deshalb auf seine Nachbarländer angewiesen. Neben Mosambik vor allem Südafrika. China dominiert inzwischen die Lithium-Lieferketten weltweit. Es produziert mit Abstand die meisten Lithium-Ionen-Batterien und Batteriezellen. So bezieht etwa die Europäische Union 97% ihres Lithiums über China. Bevor die EU und Deutschland über Wege aus dieser Abhängigkeit diskutierten, hatten chinesische Unternehmen bereits Milliarden in afrikanische und lateinamerikanische Länder investiert, um sich dort die Rohstoffvorkommen zu sichern. Mit den explodierenden Preisen wachse auch das Risiko illegaler Finanzströme, warnt Masina Hunter von der Global Initiative Against Transnational Organized Crime, einem weltweiten Expertennetzwerk gegen organisierte Kriminalität.
Lithium hat in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Preis ist hoch, das Angebot begrenzt, die Nachfrage steigt. Damit wird wahrscheinlicher, dass hier illegale Finanzströme auftauchen. Kriminelle oder korrupte Akteure versuchen, den Handel auszunutzen, um davon zu profitieren.
Illegale Geldströme umfassen, laut der Definition der Vereinten Nationen, grenzüberschreitende Finanztransaktionen, die aufgrund der Herkunft des Geldes, der Art der Zahlung oder aufgrund der Verwendung der Mittel nicht gesetzmäßig sind. Also beispielsweise Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Massina Hunter hat sich bislang in erster Linie mit Edelmetallen wie Gold und Edelsteinen wie Diamanten beschäftigt. Die sogenannten grünen oder strategischen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Mangan seien in dieser Hinsicht noch nicht so gut erforscht.
Grüne oder strategische Rohstoffe unterscheiden sich von Gold oder Diamanten in der Art, wie sie abgebaut und verarbeitet werden. Diese Industrie braucht größere Produktionsanlagen und höher entwickelte Verarbeitungstechnologie. Das zieht Akteure aus Politik und Wirtschaft an, die diesen Handel kontrollieren oder für sich nutzen wollen. Es gibt zwar weltweit auch Beispiele für organisierte Kriminalität in diesem Sektor, aber in erster Linie geht es um Korruption, Bestechungsgelder, Profite, die außer Landes geschafft werden oder andere Arten korrupter Zahlungen.
Illegale Finanzströme sind schon lange ein globales Problem und es wird immer größer. Auf dem afrikanischen Kontinent seien die lukrativen Erdöl-, Edelmetall- und Rohstoffsektoren besonders anfällig, sagt Janine Erasmus von der südafrikanischen Antikorruptionsorganisation Corruption Watch.
Eine Kommission unter dem Vorsitz des südafrikanischen Ex-Präsidenten Thabo Mbeki hat die illegalen Geldströme aus Afrika 2015 untersucht. In ihrem Bericht wird die Gesamtsumme, die Afrika dadurch jedes Jahr verliert, auf 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2020 gab es die letzte belastbare Schätzung. Eine UN-Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas bezifferte die Summe auf 88,6 Milliarden US-Dollar. Das ist also eine erhebliche Steigerung.
They estimate 88.6 billion. That's a big jump.
Jedes Jahr gehen dem afrikanischen Kontinent damit Beträge verloren, die höher sind als die Summe aller Entwicklungshilfegelder. Der Generalsekretär der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung spricht von verheerenden Auswirkungen auf die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit. Die illegalen Geldströme hemmten die Entwicklung des Kontinents massiv. In Ländern wie Simbabwe, die autokratisch regiert werden und wo Korruption ohnehin stark verbreitet ist, sind die Auswirkungen besonders groß. Sean Farai Mutunduru war früher Direktor von Transparency International in Simbabwe und ist aktuell Koordinator der Zimbabwe Environmental Law Association. Er beschäftigt sich also mit Umweltrecht und Nachhaltigkeit im Rohstoffsektor.
Die Regierung muss mehr dafür tun, dass der Rohstoffabbau für die Bergbaugemeinden nicht nur negative Konsequenzen hat, also Vertreibungen, Umweltzerstörung, Verstöße gegen die sozialen, kulturellen und ökonomischen Rechte der Bevölkerung. Sie müssen in die Infrastruktur investieren, in Gesundheitseinrichtungen, Schulen und so weiter. Es muss stärker gegen Korruption, Schmuggel und illegale Finanzströme vorgegangen werden. Diese enormen Summen, die so verloren gehen, könnten dafür genutzt werden, dass die Menschen in den Bergbaugemeinden profitieren.
So ist es eigentlich auch in der simbabwischen Verfassung festgeschrieben. Der Staat soll demnach dafür sorgen, dass der Rohstoffreichtum der Bevölkerung zugutekommt. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Im Gold-, Diamanten- und Platinsektor sind hochrangige Politiker und Geschäftsleute mit Verbindungen zur Regierungspartei in illegale Geschäfte verwickelt. Die Regierung nehme Vorwürfe, wonach sie in Goldschmuggel verwickelt sei, sehr ernst, hieß es in einem Statement der Informationsministerin, Monica Mutsvangwa. Alle Personen, die nachweislich an Korruption, Betrug oder anderen kriminellen Machenschaften beteiligt seien, würden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, hieß es. Aber bislang ist es bei Worten geblieben. Verurteilt wurde niemand. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Investoren Schmiergelder zahlen, um Lizenzen zu erwerben, und teils wohl auch, um sich den Schutz der Sicherheitsbehörden zu kaufen. Pfarrei Maguwu nennt sogar konkrete Beträge im sechsstelligen Bereich. Aber wie bei allen korrupten Geschäften ist der Nachweis schwierig. Das sind keine guten Aussichten für den wachsenden und hochprofitablen Lithiumabbau. Er könnte ein System stabilisieren und stärken, das sich mit der Förderung anderer Rohstoffe wie Platin, Gold und Edelsteinen in Simbabwe über Jahre entwickelt hat. Im Büro des Center for Natural Resource Governance versuchen die Mitarbeiter, Licht in die undurchsichtigen Geschäfte zu bringen und auch die Frage zu beantworten, welche Rolle die Regierung von Simbabwe dabei spielt. Im Dezember hat sie den Export von unverarbeitetem Lithium verboten. Offiziell, um die Wertschöpfung im eigenen Land zu fördern. Aber bei genauerem Hinsehen könne davon nicht die Rede sein, kritisiert Pfarrei Maguwu.
They are allowing lithium concentrates.
Der Export von Lithiumkonzentrat ist erlaubt. Verboten ist nur der Export von unverarbeitetem Lithiumerz. Aber der Unterschied ist marginal, die Wertschöpfung minimal. Denn Lithiumkonzentrat ist nichts anderes als zermahlenes Erz. Ich weiß nicht, ob die Regierung hier nicht gut genug informiert ist oder ob sie versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Chinesische Bergbaukonzerne sind von diesem Verbot nicht betroffen, weil sie bereits entsprechende Exportlizenzen haben. Ausgenommen ist auch die Rüstungsindustrie, die allerdings gar keine Lithiummine besitzt. Hier fragen wir uns natürlich, woher ihr Lithium dann stammt. Es ist ein weiteres Alarmsignal für diesen Sektor.
Auch Shaun Pfarrei Mutondoro ist alarmiert. Seine Organisation hat im Februar eine Studie zu den möglichen Auswirkungen des Lithiumbooms veröffentlicht, zu den Chancen und den Risiken. Auch darin werden Ausnahmen vom Exportverbot aufgeführt. Die Befugnisse des zuständigen Ministers reichen weit.
Man kann ihn um Ausnahmegenehmigungen bitten und so unverarbeitetes Lithium exportieren. Ich sage nicht, dass der Minister diesen Ermessensspielraum ausnutzt, aber aus einer Antikorruptionsperspektive gefährdet schon diese Möglichkeit die Transparenz und schränkt die Rechenschaftspflicht ein. Und drittens überwacht niemand, wer eine Ausnahmegenehmigung hat und wer nicht. Das macht die Sache sehr schwierig.
Die Verträge sind vertraulich und meist auch für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht einsehbar. Andere Dokumente befinden sich mit dem Verweis auf die nationale Sicherheit unter Verschluss. Simbabwe zählt nicht zu den 55 Ländern, die sich der Initiative für die Transparenz in der Rohstoffwirtschaft angeschlossen haben. Und der große Akteur im Lithiumsektor, China, gehört ebenfalls nicht dazu. Fast alle Lithiumbergwerke in Simbabwe gehören chinesischen Konzernen. Zwar bauen sie nun auch Produktionsanlagen für Lithiumkonzentrat, aber die große Abhängigkeit Simbabwes von China bleibe trotzdem problematisch, sagt Mutondoro.
Das Risiko eines mangelnden Wettbewerbs ist, dass man sich mit zu wenig zufrieden gibt. Bei Investoren aus vielen Ländern kann man dagegen das beste Angebot auswählen. Ich will hier China nicht in einem schlechten Licht darstellen, aber die chinesische Art, Geschäfte zu machen, orientiert sich nicht immer an Standards und Normen für verantwortliche Unternehmens- und Investitionspraktiken. Wir bieten unsere Rohstoffe im Austausch für Infrastrukturprojekte und als Sicherheiten, um Kredite zu bekommen. Das birgt die Gefahr, dass Verträge unterschrieben werden, die nicht im besten Interesse unseres Landes sind.
China und Simbabwe verbindet eine lange Geschichte. China hat den Unabhängigkeitskampf unterstützt. Für den früheren Langzeitpräsidenten Robert Mugabe war die Volksrepublik nach eigenen Worten ein treuer Freund, der den unabhängigen Weg seines Landes unterstützte, vor allem gegen die sogenannte Einmischung des Westens. Nachdem die EU und die USA 2003 unter dem Eindruck von Menschenrechtsverletzungen und der gewaltsamen Vertreibung weißer Farmer Sanktionen verhängt hatten, wuchs die Abhängigkeit von China. Es stellte umfangreiche Kredite bereit, finanzierte neben Straßen und Brücken auch das neue Parlamentsgebäude und einen Flughafenterminal. Diese Strategie für mehr Einfluss und den Zugang zu Rohstoffen setzte es nicht nur in Simbabwe, sondern auch in etlichen anderen Ländern um, gerade in Afrika. Transparenz scheint hier eine Nebenrolle zu spielen. China solle daher auch stärker in den Fokus von Untersuchungen illegaler Geldströme rücken, sagt Massina Hunter von der Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
If you look at supply chains for green or critical minerals,
in den Lieferketten für sogenannte grüne Mineralien spielt China generell eine ziemlich große Rolle. Wir brauchen dringend mehr Risikoanalysen für die verschiedenen Rohstoffarten in unterschiedlichen Ländern. Bei Edelsteinen und Gold werden andere Kanäle, Routen und Handelszentren genutzt als für Rohstoffe wie Lithium, die China betreffen.
Are located in or involve China.
Gold oder Diamanten können schon aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts leichter geschmuggelt werden als ganze Lastwagenladungen mit Lithiumkonzentrat. Auch in Simbabwes Nachbarländern Mosambik und Südafrika ist Korruption verbreitet. Die Grenzen sind porös, Bestechungen von Hafenbehörden und Zöllnern keine Seltenheit. Janine Erasmus von Corruption Watch nennt als Beispiel einen Fall, der aufgeflogen ist.
Anfang dieses Jahres wurden an dem Grenzübergang Beitbridge 3 Lastwagen aus Simbabwe angehalten. Ein Transport von Lithium nach Südafrika. Aber deklariert war Mangan.
Der Preis für Mangan liegt deutlich unter dem für Lithium. Ziel war es offenbar, höhere Zölle zu umgehen. Es geht aber nicht allein um internationale Akteure und große Bergbaukonzerne. In Simbabwe, so wie in vielen Ländern Afrikas und der Welt, schürfen und graben Menschen oft in kleinen Gruppen mit primitivsten Mitteln auf eigene Faust. Ihren Ertrag verkaufen sie an Zwischenhändler. Pfarrei Maguvu erzählt von Konflikten in den Diamantabbaugebieten. Die simbabwische Armee kontrolliere den Abbau und vertreibe die Bergleute mit Gewalt. Ein ähnliches Szenario fürchtet er nun auch im boomenden Lithiumsektor.
Sie wurden bereits aus mehreren Gebieten vertrieben, teils mit Waffengewalt. Dabei gab es auch erste Tote. Das bereits geförderte Lithium mussten sie zurücklassen. Was nun passiert ist, dass Mittelsmänner es nachts abholen und zu Lagerhäusern nach Harare transportieren, bevor es dann außer Landes geschafft wird. Wohin, weiß nur die Regierung. Leider wird Lithium nun ein weiterer Konfliktrohstoff. Einheimische werden zugunsten Chinas enteignet. Es ist eine extreme Form der Ausbeutung, die Plünderung eines Staates durch einen anderen.
Solange das Regime mitverdiene, sagt Maguvu, gebe es kaum Aussichten auf eine Veränderung. Umso wichtiger wären aus seiner Sicht die Transparenz internationaler Lieferketten, Wege aus der Abhängigkeit von China und schärfere Maßnahmen gegen illegale internationale Geldströme. Eine komplexe Herausforderung, nicht allein für Simbabwe und Afrika, sondern auch für Konzerne und Kunden, die auf Lithium-Ionen-Akkus angewiesen sind.
Das war der Hintergrund. Simbabwes weißes Gold. Lithiumboom, Korruption und illegale Geldströme. Von Leonie March. Redaktion Gerwald Herter.